Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Das ist so schön, bei euch zu sein. Ich freue mich auf unseren Podcast heute, der wird richtig gut. Ich habe viel mit euch vor. Und zwar geht es um das Buch der Woche. Ich habe einen traumhaften Gast in dieser Woche. Ich habe den Arne für euch, einen Fernsehtipp, Post von Martina. Also eine ganze Menge. Und ich habe euch auch eine ganze Menge zu erzählen. Ich habe doch letztes Wochenende sowas Tolles gemacht. Wo fange ich da an? Also mein neues Buch, was ich gerade schreibe, den neuen Thriller, der handelt von, im weitesten Sinne würde ich mal sagen, hat es was mit Wölfen zu tun. So viel verrate ich noch nicht, aber das kann ich euch verraten. Und da habe ich ein Wolfshunde-Shooting gemacht. Das heißt, ich war bei Wolfhunden. Die heißen übrigens wirklich Wolfhunde und nicht Wolfshunde, so wie ich es gerade gesagt habe, sondern Wolfhunde. Und die sind riesig. Also die wiegen schon so zwischen 40 und 50 Kilo, können die wiegen, wenn das so läuft, wie gedacht. Und diese Hunde sind total toll und haben sich so fotografieren lassen mit mir und haben sich an mich drangelegt. Und das sind so fantastische Bilder geworden, weil ich so ein bisschen noch dieses Feeling brauchte für die Tiere beim Schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber wenn man über was schreibt und wenn man dann ein Erlebnis hat in diese Richtung, dann kann man natürlich ganz anders schreiben. Und natürlich sind die Fotos auch gedacht, um danach, wenn das Buch erscheint, so ein bisschen damit zu arbeiten. Also fantastische Bilder. Eins könnt ihr schon sehen auf meinen Facebook-Seiten. Wer da Bock drauf hat, der kann sich das gerne mal angucken und mich bei Facebook anklicken. Und dann könnt ihr die Bilder sehen, also zumindest mal eins davon. Und das ist schon so ganz fantastisch in so einem roten Kleid und vorne und hinten ein Hund. Also das ist echt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war so ein Erlebnis, so ein Naturerlebnis. Ja, der eine oder andere wird jetzt denken, jetzt dreht sie ab. Nee. Ich weiß nicht, wisst ihr, man hatte so das Gefühl, man hat schon gespürt, dass diese Hunde eben nicht nur Hunde sind, sondern auch noch einen genetischen Anteil Wolf in sich tragen. Das war etwas anders und Wölfe sind fantastische Tiere und ich kann dieses ganze Drama überhaupt nicht verstehen, was da abgeht hier von wegen keine Wölfe mehr in den Wäldern und hin und her und Angst vor Wölfen. Und hey, ganz ehrlich, ich habe mehr Angst vor dem einen oder anderen Hund als vor dem einen oder anderen Wolf oder vor dem einen oder anderen Menschen als vor dem einen oder anderen Wolf. Also ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Wölfe zurück in unsere Wälder kommen. Und dieses Gefühl, mit diesen Wölfen zu sein oder mit diesen Wolfhunden zu sein, sind ja nun keine richtigen Wölfe. Das war wirklich ganz einmalig und ganz fantastisch und das hat mein Herz wirklich berührt. Ja, das war also mein Erlebnis in dieser Woche, aber das war natürlich noch nicht alles. Ich habe natürlich noch viel mehr für euch mit dabei. Ich habe jetzt ein Buch von einem Thriller-Kollegen, das ich euch ganz gerne vorstellen möchte. C.J. Tudor und heißt Gotteshaus, das Gotteshaus. Und da geht es um Folgendes. Vor 500 Jahren, 8 Märtyrer wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Vor 30 Jahren, 2 Mädchen verschwanden für immer. Vor 2 Monaten, ein Pfarrer hat sich in der Kapelle erhängt. Willkommen in Chapel Croft. Für die Pfarrerin Jack Brooks und ihre Tochter Flo sollte es ein Neustart sein, neuer Job, neues Zuhause. Aber Jack stößt auf eine eingeschworene Dorfgemeinschaft, in der Misstrauen gegenüber Fremden tief verwurzelt ist. Und schon bald muss sie sich fragen, wer schickt ihr düstere Drohbotschaften und warum hat Flo Visionen von brennenden Mädchen? Chapel Crofts Geheimnisse liegen verborgen in einem dunklen Grab, aber nun kehren die alten Gespenster zurück und sie werden keinen Frieden finden, bis sie nicht Vergeltung geübt haben. Die ersten Sätze. Was bin ich für ein Mann? Es war eine Frage, die er sich in letzter Zeit öfter vorlegte. Ich bin ein Mann Gottes, ein Diener des Herrn, ich erfülle seinen Willen. Aber reichte das? Er starrte auf das kleine, weiß gekalkte Haus, das im rot-goldenen Schein der Spätsommersonne vor ihm lag. Ein Cottage mit dem landestypischen Strohdach. An der Hauswand rankte Klematis, in den Bäumen zwitscherten Vögel, träges Bienengesumm. Hier wohnt das Böse, ausgerechnet hier, in dieser friedlichen Umgebung. Das ist ein super spannendes Buch und wer C.J. Tudor kennt, der weiß, dass da auch der Erwartung entsprochen wird. Also Gänsehaut ist garantiert. C.J. Tudors Das Gotteshaus ist bei Goldmann erschienen und ich kann es euch nur empfehlen. Sehr spannendes Buch ist das, kann ich euch nur empfehlen, müsst ihr unbedingt lesen und das sind übrigens ganz, ganz tolle Bücher. Diese ganze Reihe um diesen Autor solltet ihr euch vielleicht unbedingt mal angucken. Dann gehen wir jetzt zu Post von Martina und das ist etwas, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, was man wirklich immer wieder in sein Leben lassen sollte. Warum? Das hört ihr jetzt. Liebe Dankbarkeit. Ich weiß nicht, warum du von uns immer so stiefmütterlich behandelt wirst, denn eigentlich bist du etwas, an das wir täglich denken sollten. Wir haben Essen im Kühlschrank, wir haben ein Dach über dem Kopf, das heißt, wir sind reicher als 75% der Menschen dieser Welt. Wir haben ein eigenes Konto und damit gehören wir zu den 8% der Reichen. Wir haben mehr als 100 Gramm Reis am Tag zu essen, das heißt, wir können mehr essen als ein Drittel der Weltbevölkerung. Wenn wir heute Morgen gesund aufgewacht sind, dann geht es uns besser als der 1 Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden. Unsere Kinder dürfen zur Schule gehen. 121 Millionen Kinder haben diese Chance nicht. Wir haben immer frisches Trinkwasser. 1 Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern haben das nicht. Wir wissen all das eigentlich und trotzdem richten wir uns nur ganz selten an dich. Nur manchmal bekommt uns dieses Gefühl, dankbar zu sein. Dann zünden wir eine Kerze an, umarmen unsere Lieben und schicken ein stummes Gebet wohin auch immer, in der Hoffnung, dass das so bleibt. Du darfst uns das nicht übel nehmen, liebe Dankbarkeit. Wir versuchen nur zu verdrängen, dass es in jeder Stunde, in jedem Augenblick anders werden kann. Manchmal denke ich, ohne dieses Verdrängen könnten wir nicht leben. Jetzt jedenfalls denke ich an dich und ich schicke dir liebste Grüße, deine Martina. Diese Woche war ja schon traumhaftes Wetter im Saarland. Also ich hatte T-Shirt an und mir war noch zu warm, als ich durch die Stadt gelaufen bin. Das war echt krass. Es ist so schön, dass es jetzt warm wird. Also selbst bei mir im Hochwald explodiert gerade die Natur. Bei uns dauert das ja immer so ein paar Wochen länger als hier so in der Ebene. Da ist es lange, lange noch kalt. Und jetzt erst fangen bei uns an, die Forsythien so richtig zu blühen, die Bäume auszuschlagen. Ja, okay, mit den Bäumen kommt dann auch der ganze Staub rein. Ich habe gestern zu meinem Mann gesagt, okay, das mit den Hundehaaren und dem Fell abwerfen im Frühling haben wir jetzt fast im Griff. Jetzt kommt dafür der Blütenstaub. Das ist schon hart, ne? Ich finde auch, dass das irgendwie in den letzten Jahren mehr geworden ist, oder? Ich habe überall diesen gelben Staub rumliegen und werde dem gar nicht mehr Herr. Aber was soll's? Hey, wir haben Frühling und wir genießen das und wir können raus und wir können die Sonne genießen und das ist doch wirklich die Hauptsache. Ich bin mal gespannt, ob das in Hamburg bei meinem Freund Arne Wag auch so ist. Mit dem spreche ich nämlich jetzt über die Woche. Mein Freund Arne Wag ist dran und der ist sentimental ohne Ende.
Ach, ja, ich bin wirklich, wirklich sentimental. Darf ich sofort sagen, worum es geht?
Bitte gerne.
Huch. Ich war gestern auf dem Hochweltfest umgefallen.
Mein Kuli, ja, das ist gut.
Kaum spreche ich vom Abschied.
Fällt mir alles aus der Hand. Ja.
Kippt Martina Straten um. Naja, ist egal. Also,
ich lass die Alte ruhig liegen.
So, pass auf, wo war geblieben? Mein Gott, du machst ja auch die ganze Stimmung kaputt.
Entschuldigung, ich habe doch eben schon gesagt, ich muss lachen, aber los.
Ich war gestern auf dem allerletzten Konzert in Hamburg von Elton John.
Mein Gott, echt?
Ja, hör doch auf.
Nee, jetzt hörst
du mich.
Nein, ich hatte gar nicht, ich habe gesehen, dass der irgendwie in Konzert unterwegs ist. Aber
ja, dass der irgendwie mit dem Konzert unterwegs ist.
Aber
das ist seine Abschiedstournee.
Das ist an mir vorbeigegangen.
Mein Gott, nochmal.
Entschuldigung, ehrlich?
Ja, ich fand das ganz schlimm. Also, weil er ist natürlich ein alter Mann, ne? Der ist so alt wie du ungefähr.
Jetzt ist aber gut.
Was denn?
Ich bin nicht so alt wie Elton John. Ich glaube, du spinnst, dann hätte ich schon viele Drogen in meinem Leben genommen.
Absolut. Ja, das sprechen wir das nächste Mal. Jetzt kommen wir wieder zurück aufs Alter. 76 ist der Mann. Das ist jetzt natürlich auch keine Bombe mehr auf der Bühne. Ne? Der sitzt da einfach nur am Klavier, steht nach jedem Song immer auf, lässt sich dann so beklatschen, setzt sich wieder ans Klavier und spielt einfach weiter. Das, was er schon seit den letzten 60 Jahren gemacht hat.
Ja, aber Arne, weißt du, kannst später sagen, ich war auf dem Abschiedskonzert von Elton John.
Ja, ja.
Das brennt sich in dein Herz.
Absolut, das brennt sich in mein Herz. Ja. Und es war wirklich toll. Es war sehr sentimental. Also ich kann halt alle Songs von Elton John mitsingen.
Ja, ich weiß. Ich eigentlich auch. Aber gut.
Ja.
Aber ich wusste jetzt echt nicht, dass es die Abschiedstour ist.
Aber es ist die absolute Abschiedstour.
Ich bin sehr begeistert, beneide dich darum und würde sagen, genieß diese Stimmung noch ein bisschen. Und nächste Woche sprechen wir über etwas, was sich in mein Herz gebrannt hat. Okay? Erinnere mich da bloß dran. Sonst vergesse ich das nämlich.
Soll ich dir jetzt nochmal sagen, was ich rausgefunden habe, wie viel Elton John dafür verdient hat?
Nein, das möchte ich nicht wissen. Ich möchte in dieser romantisch schönen Stimmung bleiben. Ich möchte jetzt nicht über Geld reden.
817 Millionen!
Katsching! Tschüss, mein Hase!
Tschüss, schönes Wochenende!
Krönung ist ja, ne? Also ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, dass ja jetzt die Krönung ansteht von Prinz Charles. Ein Riesenereignis. Ich meine, dass man sowas mal erlebt, dass ein Monarch gekrönt wird, das ist ja schon echt was ganz Besonderes. Ich meine, das ist alles nicht einfach da bei Königs zu Hause, ne? Der, ich wette, da sitzt jetzt auch quasi Diana, Lady Diana in der ersten Reihe, weil all diese Geschichten und all diese Vorfahren und Ahnen, die Prinz Charles bzw. jetzt König Charles da in Reihe stehen hat, die machen das natürlich nicht leicht. Das ist ein Wahnsinnserbe, was der Mann da antritt. Angefangen bei seiner Mutter über seine Ex-Frau, die dann so dramatisch ums Leben kam, bis hin zu seinem Sohn Harry, mit dem er sich im Moment nicht so gut versteht. Und wisst ihr, das ist ein Familienleben oder ein Leben, was ich ehrlich gesagt nicht führen möchte. Ich möchte keine Königin sein. So gern ich auch manchmal so ein bisschen Prinzessin bin, ne? Aber nicht wirklich, also nicht im wirklichen Leben. Also König sein musste können, echt. Der kann es, glaube ich, weil der ist sein ganzes Leben darauf vorbereitet worden. Und wenn der es nicht kann, dann weiß ich nicht, wer es können soll. Aber es ist eine große, große Bürde, die da auf seinen Schultern liegt. Was sonst so los war in der Welt des Glitzers, des Ruhms, der Promis und der Könige, das hier bei mir jetzt. Schwere Vorwürfe gegen Til Schweiger. Der Schauspieler soll am Filmset handgreiflich geworden sein. Unter Alkoholeinfluss soll er die Kontrolle verloren und sogar gegenüber Kollegen ziemlich unflätig ausgerastet sein. Er widerspricht dem Ganzen und jetzt hat sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth als erste Politikerin zu Wort gemeldet und sie fordert eine lückenlose Aufklärung der ganzen Sache. Sie sagt, dass diese Branche aufgrund ihrer Struktur anfällig für Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe sei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das tatsächlich so ist und dass wir da noch einiges hören werden von dieser Geschichte. Und wenn der gute Til Schweiger da nicht aufpasst, dann kann ihn sowas seine Karriere kosten. Schlagerstar Jack White ist 82 und wird erneut Vater. Seine 44 Jahre jüngere Frau Raffaela ist schwanger. Geplant gewesen soll das nicht sein. Jack sagt, dass alles auf natürlichem Weg passiert ist und dass er aus allen Wolken gefallen ist, als Raffaela ihm sagte, dass sie ein Baby bekommt. Die beiden haben stundenlang vor Glück auf dem Sofa geweint. Jetzt haben sie ja bereits einen Sohn, der ist jetzt 4 und wenn das neue Kind im Oktober geboren wird, dann wird Jack White bereits 83 sein. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ich sag jetzt nichts. Ich sag nur, jeder so, wie er mag. Und die Jungs haben ja auch noch eine Mutter. Jana Ina Zarella hat diese Woche von ihren traumatischen Erfahrungen erzählt. Gemeinsam mit ihrem Mann Giovanni wollte sie nach 2 Kindern kein drittes mehr haben. Der Grund waren mehrere Fehlgeburten, die sie so erschüttert haben, dass sie sich eine erneute Schwangerschaft nicht vorstellen konnte. Also, ich kann das ja total verstehen. Das ist ja manchmal komisch mit so Fernsehserien, ne? Diese Woche habe ich eine Serie zufällig bei ZDF Neo gesehen, an der ich die ganze Zeit in der ZDF-Mediathek vorbeigezoomt bin, weil ich gedacht habe, das interessiert mich nicht. Ich glaube, das ist nicht meine Serie. Obwohl es ja eigentlich mich anspricht. Es ist nämlich eine Solar-Serie, die heißt Killing Eve. Und ich habe eine Folge davon jetzt gesehen, im ZDF so reingeguckt, die war schon so angefressen. Da habe ich dann gedacht, boah, gucke ich mal rein. Die gab es doch irgendwo in irgendeiner Mediathek. Und tatsächlich, es gibt sie beim ZDF. Und tatsächlich, hey, die ist großartig. Ich kann sie euch echt nur empfehlen. Ich stelle sie euch nächste Woche mal vor. Dann habe ich ein paar Folgen mehr geguckt und kann mehr darüber erzählen. Bis jetzt bin ich erst bei Folge 2. Es sind 4 Staffeln, aber es macht voll Spaß. Und heute stelle ich euch eine andere Serie vor. Die geht aber mehr so in den Krimi-Bereich. Theresa Wolf, Der schönste Tag. Das gibt es nachher auch in der ZDF-Mediathek, also nicht verzweifeln, wenn ihr jetzt heute Abend keine Zeit habt. Es geht um den 3. Fall der Rechtsmedizinerin Wolf. Darin setzt sie alles daran, den Mörder eines transsexuellen Verbindungsbruders zu finden. Und gestern noch feierte Patrick ausgelassen. Das wird mein schönster Tag, hat er gesagt. Nun liegt er tot in einer Pfütze, ertrunken, nachdem er durch eine Hirnblutung das Bewusstsein verloren hat. Die Obduktion von Dr. Theresa Wolf ergibt, dass Patrick in einem weiblichen Körper zur Welt kam und sich in den letzten Jahren mehreren geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen hatte. Kommissar Lewandowski vermutet, den Täter in den Reihen der Studentenverbindung zu finden, der Patrick angehört hat. Wäre er als Transmann geoutet worden, hätte er in einer Umgebung, in der klassische Rollenbilder, altmodische Traditionen und bedingungslose Loyalität an der Tagesordnung stehen, einen ganz schön schweren Stand gehabt. Und zudem hatte er durch seine hervorragenden Leistungen in der Mensur die Eifersucht seiner Verbindungsbrüder auf sich gezogen. Also Mensur, das ist dieser Fechtkampf, die man in so Studentenverbindungen austrägt. Und Patricks Freundin und sein bester Kumpel verhalten sich auch verdächtig. Und Theresa Wolf, die ist ein echter Gewinn, finde ich, für die deutsche Krimilandschaft. Und auch beim Thema Transgender wird da die Waage ganz fein zwischen sachlicher Info und fast klischeefreier Charakterbezeichnung gehalten. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Theresa Wolf, Der schönste Tag, 19:45, ZDF, heute und dann danach in der ZDF-Mediathek. Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Sie ist schon eine Freundin geworden, die Frauke Bagusche, Meeresbiologin und schreibt fantastische Bücher. Ihr neuestes heißt Nomaden der Ozeane, das Geheimnis der Meeresschildkröten. Liebe Frauke, herzlich willkommen in der Martina Stratenshow.
Hallo Martina, schön hier zu sein.
Ja, finde ich auch. Du hast so ein schönes Buch geschrieben. Also Meeresschildkröten hatte ich jetzt nicht sofort auf dem Schirm, weißt du? Aber als ich in das Buch eingestiegen bin, habe ich gedacht, sag mal, warum eigentlich nicht?
Eben.
Was hat dich bewegt, gerade über die Schildkröten zu schreiben?
Ich hatte lang hin und her überlegt, welches Thema ich nutze. Und da ist mir ein Thema eingefallen oder eine Tierart, von der ich weiß, dass eigentlich jeder sie lieb hat. Schildkröten, Meeresschildkröten. Ich kenne niemanden, der Angst vor Meeresschildkröten hat. Haie sind ja ein bisschen ambivalent, Delfine wissen wir schon auch so viel drüber. Aber bei Meeresschildkröten wissen wir einfach noch nicht so viel drüber. Und ich von groß und klein, alle lieben sie.
Das stimmt. Es ist ja auch ein Tier, dem man eine gewisse Weisheit zuspricht.
Genau.
Ein Alter zuspricht, was einen fasziniert. Da sprechen wir noch drüber. Wie hast du das denn recherchiert? Wo warst du überall?
Ich hatte ja während der Corona-Pandemie angefangen und da war Reisen ein bisschen schlecht.
Hm. Ich erinnere mich, du warst total frustriert damals.
Ja, furchtbar. Ja. Dann habe ich innerhalb Deutschlands recherchiert, wo haben wir Meeresschildkröten in Aquarien, auch wenn ich kein großer Fan von Aquarien und Zoos bin. So bin ich dann doch dahin und habe mir im Aquarium, im Meeresmuseum in Stralsund, durfte ich 4 Meeresschildkröten kennenlernen. Das sind Tiere, die nicht mehr ausgewildert werden dürfen und dort leben. Und dann habe ich ein bisschen was über die Tiere in Gefangenschaft erfahren. Das war aber natürlich nicht ausreichend genug. Was hatte ich noch gemacht? Ich habe mich mit dem Zoll in Verbindung gesetzt. Auch da durfte ich während der Pandemie hin und durfte einen Artenschutzspürhund bei der Arbeit begleiten. Denn auch ganz viele Produkte von Meeresschildkröten werden geschmuggelt. Und dann habe ich natürlich meine Kontakte genutzt innerhalb der Meeresbiologinnenwelt und die Leute interviewt und gefragt. Und ich habe natürlich selber mit sehr vielen Tieren schon gearbeitet, während meiner Zeit auf den Malediven zum Beispiel.
Jetzt ist das ja teilweise auch eine bedrohte Tierart. Wie bedroht ist sie denn? Also wie ist der Zustand, der Ist-Zustand? Ist es schlimm? Müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, absolut. Also es gibt ja 7 Arten von Meeresschildkröten und die gelten entweder als gefährdet, als stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Und nur von einer Art haben wir zu wenige Daten und da die gilt als data deficient. Also wir müssen uns schon große Sorgen um diese Tiere machen.
An was liegt es? Also das mit dem Schildblattpanzer, das haben wir, glaube ich, jetzt alle kapiert, ne?
Ja.
Dass das nicht schön ist, wenn man sowas hat. dass der Panzer am schönsten auf der Schildkröte ist.
Richtig.
Aber es ist natürlich, vielleicht kann ich mir vorstellen oder weiß ich auch, durch die Sachen, die finden im Wasser, oder? Und wo die sich um die rumschnüren, Fischernetze und so, ne?
Da sprichst du was an, weil gerade die Fischerei ist eigentlich die größte Bedrohung für Meeresschildkröten. Es landen hunderttausende Meeresschildkröten pro Jahr in Fischernetzen und sterben dort elendig. Und dann gibt es noch die Gefahr der alten Fischernetze, ja, die über Bord gegangen sind oder entsorgt wurden, die Geisternetze. Und die denken ja nicht daran, jemals ihren Betrieb einzustellen. Und auch da verheddern sich wirklich sehr, sehr viele Tiere, wie auch Meeresschildkröten rein. Mhm. Und dann fressen Meeresschildkröten all das, was ihnen vor den Schnabel schwimmt. Und auch, da gehört Plastik halt auch zu, ne?
Wenn ich nicht Radiomoderatorin und Autorin geworden wäre, dann wäre ich sehr gerne Meeresbiologin geworden.
Also ich glaube, von uns beiden hast du den sichereren Job.
Mein Gast der Woche ist Frauke Bagusche. Die ist Meeresbiologin und die schreibt so tolle Bücher. Sie hat gerade ein neues geschrieben, das im Ludwig Verlag erschien. Da geht es um die Nomaden der Ozeane, um das Geheimnis der Meeresschildkröten und darüber sprechen wir. Erzähl mal, warum findest du Meeresschildkröten so faszinierend? Was haben die für Geheimnisse? Sag uns mal eins, wo du sagst, boah, das ist unglaublich.
Also es ist schwer, sich auf eins festzulegen, aber einmal finde ich es toll. Ich meine, die haben das Massensterben der Dinosaurier überlebt. Die Meeresschildkröten in der heutigen Form, wie wir sie kennen, die gibt es seit mindestens 120 Millionen Jahren. Das heißt, die sind durch Meere geschwommen, als die Dinosaurier noch auf dem Planeten waren. Und man, ganz ehrlich, das ist doch großartig.
Das stimmt, das ist wirklich großartig. Das sind Tiere, die die so weise aussehen, finde ich. Also man guckt so eine Schildkröte an und dann denkt man, boah, Methusalem, oder? Also ja, sind die auch weise? Sind die besonders schlau? Sind die?
Also als doof würde ich sie nicht bezeichnen.
Okay, wer ist doof im Meer? Gibt es im Meer Doofe?
Oh, da gibt es mit den einen oder anderen der Pattenfisch auf jeden Fall.
Aber die Meeresschildkröten gehören nicht dazu.
Nein, die gehören nicht dazu. Die können durchaus auch Leute schon erkennen, würde ich behaupten. Ich habe da jetzt zwar keine wissenschaftliche Studie gesehen, aber Meeresschildkröten gewöhnen sich im Wasser an Taucher. Und die wissen, da ist ein Taucher, vor dem muss ich keine Angst haben, dann bleiben sie auch da. Ne?
Sind die gefährlich? Also ich meine, die sehen schon so aus, dass die, wenn die so zuschnappen, dass sie wehtun könnten.
Naja, wenn du ein Schwamm bist oder eine Qualle, dann ja.
Nee, bin ich nicht. Also Schwamm weiß ich jetzt nicht, aber
Qualle auch nicht. Nee, die sind sehr friedfertig, ne? Und schwimmen natürlich auch eher weg, wenn sie sich bedroht fühlen. Nichtsdestotrotz gibt es die ein oder andere Meeresschildkröte, die mal in eine Kamera gebissen hat vor lauter Neugier. Ne?
Wenn man denen so unter Wasser begegnet, du tauchst ja auch und du siehst sie ja dann, die sind so elegant. Also ich finde, die sehen an Land immer so ein bisschen aus,
stimmt,
ne? So ein bisschen trottelig so. Und sobald die dann im Wasser sind, dann scheinen die zu schweben.
Die sind ja auch perfekt an das Wasser angepasst, ne? Durch ihre stromlinienförmigen Aufbau, flache Schale, die Flossen, ja, also die sind richtig schnell im Wasser. So eine Lederschildkröte kann bis zu 35 Stundenkilometer schnell schwimmen.
Ja? Echt?
Ja, ist das schnellste
wie Mofa.
Das ist die Mofa-Schildkröte. Ja, schnellste Reptil der Welt. Also
Wahnsinn.
Das ist, ja.
Und warum werden die so alt?
Warum? Also ich meine, so alt werden sie jetzt nicht mehr aufgrund der vielen Gefahren. Ne?
Aber sie könnten.
Sie könnten sehr alt werden. Also ich würde sagen, so im Durchschnitt zwischen so 50 Jahre, wenn man mal alle Arten zusammenpackt, wie alt die werden können, das ist schon eine Menge für ein Reptil. Ne?
Feinde, außer uns natürlich, der ist Staatsfeind Nummer 1.
Ja.
Was, Haie wahrscheinlich?
Ja,
oder?
Genau, Haie im Erwachsenenalter und wenn sie gerade geschlüpft sind am Strand, ja. Möwen, Kojoten, Geisterkrabben zum Beispiel, kaum sind sie im Wasser, warten da die nächsten Raubfische oder auch Seevögel auf sie für den nächsten Snack. Also die haben sehr viele Feinde und man sagt, dass wenn von 1000 geschlüpften Meeresschildkröten Babys überlebt eine oder schafft es eine bis ins fortpflanzungsfähige Alter.
Das ist so faszinierend, dein neues Buch. Es heißt Nomaden der Ozeane. Und da geht es eben um Meeresschildkröten. Und wir haben eben schon mal über diese Eiablage am Strand geredet. Ich habe das mal gesehen.
Wo denn?
In der Türkei und in Mexiko.
Toll.
Und da waren die so Bereiche abgesperrt, wo die Meeresschildkröten dann zur Eiablage hingehen. Und ich habe dann tatsächlich, wir haben da gewacht. Das ist jetzt auch schon 300 Jahre her, aber es ist schon ein paar Jahrzehnte her. Und wir haben dann nachts, wir wussten ungefähr wann, und wir haben da gewartet. Wir haben die Babys tatsächlich schlüpfen sehen und ins Wasser laufen. Und das war so ein Moment. Das sind so Momente, die bleiben in dir für immer.
Ja.
Und ich hatte so Angst, ich hätte die am liebsten alle einzeln da reingetragen. Nun war da ja außer uns keiner, aber ich wusste, sobald die im Wasser sind, schießen auch schon die Feinde aus allen Ecken, oder?
Das stimmt, ja. Die stehen auf dem Speiseplan von extrem vielen Tieren natürlich. Aber wie gesagt, ne, die eine oder andere schafft es ins Erwachsenenalter.
Es sind ja auch viele Eier, die da liegen, ne?
Ja, also im Durchschnitt um die 100 oft, ne?
Aber trotzdem ist es so, dass gerade diese Eiablage am Strand ja schon die erste Hürde ist. Ne?
Wie meinst du das?
Ja, für die Babys, also die erste Hürde zu überleben.
Ach so,
die haben ja kein leichtes Leben, so mehrere Schildkröten, wenn man das mal so sagen kann.
Nee, das stimmt. Also da haben sie es nicht so gut getroffen. Die müssen sich erstmal ausbuddeln, das dauert. Und kaum, dass sie das getan haben, wenn sie nämlich nicht an bewachten Stränden schlüpfen, dann warten da schon die Räuber. Ne?
So, wenn sie nicht bei Martina schlüpfen.
Richtig.
Das war echt krass. Aber es gibt so viele unterschiedliche Arten, 7 Stück.
Ja.
Gibt es Meeresschildkrötenarten? Wie unterscheiden die sich denn? Was sind so diese Merkmale?
Also in vielerlei Hinsicht unterscheiden sie sich. Einmal in der Größe, dann in der Körperform, also in der Form des Panzers. Das sind so leichte Unterscheidungsmerkmale. Tatsächlich unterscheidet man die aber primär an der Anzahl der Schilde auf dem Panzer und der Schilde im Kopf.
Okay, also diese Zeichnung quasi.
Ja, genau.
So nennt man Schild.
Die nennt man Schild, das sind die Schuppen, ne? Mhm. Und die sind so individuell wie unser Fingerabdruck, die an den Seiten des Kopfes. Ne?
Okay,
die nutzen dann Wissenschaftler zur Identifikation.
Und die wandern.
Richtig.
Das heißt ein Buch Nomaden der Ozeane.
Ja.
Wie orientieren die sich an den Gezeiten oder am Magnetismus, Erde, Mond, Sonne, Sterne?
Das ist eine ganz spannende
Sterne.
Frage. Und die hat Wissenschaftler wirklich viele, viele Jahrzehnte beschäftigt. Und jetzt erst findet man so die ersten Ansätze. Ne? Man hat herausgefunden, dass sich Meeresschildkröten am geomagnetischen Muster der Erde orientieren, das auch so individuell wie unser Fingerabdruck für die verschiedenen Regionen sind. Das heißt, schlüpft eine kleine Meeresschildkröte, prägt die sich dieses Muster ein und findet Jahrzehnte später wieder genau dorthin zurück.
Oh nee, oder?
Doch.
Die kommen an denselben Strand zurück, an dem sie geschlüpft sind.
Die meisten, ja.
Nee,
doch, die haben so ein inneres GPS-System.
So nach Hause telefonieren. Was, sie sehen ja auch ein bisschen aus wie E.T.
Nee, die sind schöner als E.T.
Ja, aber so ein bisschen hat E.T. was von denen.
Stimmt.
Der Kopf. Was ganz, ganz dramatisch ist, ist ja, dass unsere Meeresschildkröten sehr, sehr bedroht sind aus vielen Gründen.
Mhm.
Das hat was mit dem Plastik im Wasser zu tun. Das hat was mit der Fischerei und den Netzen zu tun. Und das hat auch was mit dem Schild. Sag's mir nochmal,
Schildpatt.
Das ist so lustig. Ich will immer Schildplatt sagen.
Ja.
Schildpatt.
Ja.
Also dem Panzer.
Mhm.
Und ich habe bei dir im Buch gelesen, dass es eine Studie gab, 2019. Und da ist es so, dass von 1844 bis 1992 9 Millionen echte Karettschildkröten wegen des Panzers erlegt worden sind.
Ja.
Das ist der Hammer.
Das ist absolut schockierend. Und die Tatsache ist, die werden ja bis heute noch gejagt, genau dafür, für Ziergegenstände oder als Schmuckgegenstände. Und ich habe sehr viele dieser Gegenstände beim Zoll in Frankfurt gesehen zum Beispiel. Das hat mich sehr schockiert.
Weißt du, früher, also meine Oma, also ich sage das jetzt mal so, aber die war total stolz, weil die einen echten Schildpattkamm hatte.
Ja.
Und es war so ein Luxusgegenstand, so wie wir jetzt heute sagen würden, keine Ahnung, Parfüm von XY oder so. Die war so stolz darauf und das kann ich jetzt im Ansatz verstehen früher, aber heute noch, ist es heute noch so?
Das ist heute
das immer
noch
geschmuggelt?
Ja, das wird noch geschmuggelt. Man muss nur an Flughafen von Male gehen, Malediven, hinter dem Zoll kriegt man Ziergegenstände davon. Und
nicht dein Ernst.
Doch, und Haifischgebisse. Ist ja auch alles illegal. Und wenn die Leute das dann dort kaufen, weil sie davon ausgehen, da wird ja hinterm Zoll verkauft, darf ich ja kaufen, können sie halt in Deutschland tatsächlich dafür belangt werden.
Das heißt, wenn ich dann in Deutschland wieder einreise, mhm, und dann kannst du ja durch die zwei Bereiche gehen, ja, hast du was zu verzollen oder nicht, und dann gehst du locker durch und dann sagen die halt mal kurz, richtig, kontrollieren deinen Koffer, finden was,
ja,
und dann kostet das richtig Asche.
Das kostet richtig viel Geld, ja.
Was glaubst du, wie sieht die Zukunft der Meeresschildkröten aus?
Da bin ich, das ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass die Zukunft positiv ist aufgrund der Publicity, die diese Tiere jetzt auch endlich bekommen durch Bücher, durch Medien etc. Tatsache ist aber, nach wie vor wird sehr viel gefischt und das ist eine der Hauptbedrohungen für, mhm, den Fortbestand dieser Tiere. Und auch der Klimawandel macht den Tieren, macht den Beständen zu schaffen. Und das ist einfach eine vielschichtige Anstrengung von vielen Seiten, um diese Tiere, die Bestände zu schützen. Das machen tolle Organisationen, schützen diese Tiere. Und auch da verzeichnet man große Erfolge. Insofern macht das schon mal Hoffnung.
Was kann jeder Einzelne von uns tun? Weniger Fisch aus so Gebieten kaufen, also ich sag mal
auf die Fischereimethode und so, achten. Das ist ja ganz, genau, ganz wichtig. Gucken Sie sich vielleicht einen Bioland-zertifizierten Fisch an. Das ist, ne, das ist ein ordentlich gefangener Fisch und der hat kaum Beifang.
Mhm.
Weniger Plastikmüll konsumieren und produzieren, den CO2-Fußabdruck verringern im täglichen Leben. Das sind aber Dinge, die man ja sowieso machen sollte im Hinblick auf den Klimawandel. Aber auch das wird den Meeresschildkröten helfen.
Ich würde mich freuen, weil ich habe in deinem Buch so viel gelernt und das sind so faszinierende Tiere, die Nomaden der Ozeane. Dieses Buch ist toll, Frauke. Ich,
danke,
bin ganz begeistert davon. Ich sag nochmal, wie es heißt. Frauke Bagusche, Nomaden der Ozeane, das Geheimnis der Meeresschildkröten, im Ludwig Verlag erschienen. Danke, dass du mein Gast warst heute. Es war toll.
Vielen Dank, Martina. Es war wirklich schön.
Ja, das war's auch schon. Ich habe noch den Spruch der Woche für euch. Den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Auf Distanz gehen ist meine aktuelle Antwort auf Respektlosigkeit. Ich werde nicht mehr streiten, unnötig diskutieren, irgendwie reagieren. Ich werde auf kein Drama mich mehr einlassen und mich zurückziehen. Ich weiß, dass es manchmal echt anstrengend ist in der Welt, in der wir leben. Und ich glaube manchmal, dass wir es uns immer noch ein bisschen schwerer machen, indem wir immer wieder in bestimmte Diskussionen einsteigen, obwohl wir wissen, dass die zu gar nichts führen. Ich habe mir diesen Spruch mal zu eigen gemacht und mir diese Woche vorgenommen, ich werde keine unnötigen Diskussionen mehr führen. Ich gehe einfach mal raus. Ob es meine Tochter ist oder wer auch immer, mein Mann oder wer immer so um mich rumfleucht, manche Dinge, die klärst du einfach nicht. Und wir wissen alle, dass es Menschen gibt, mit denen wir irgendwie immer wieder versuchen, was zu klären und es hat keinen Sinn. Es ist unsere Lebenszeit, sage ich dazu nur. Ich hoffe, ihr nutzt sie gut in dieser Woche. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast der Martina Straten Show wiederhören. Wenn ihr das mögt, dann klickt ihr einfach auf Folgen bei dem Podcast, da bei eurem Anbieter, wo auch immer ihr die Martina Straten Show als Podcast hört. Da kann man abonnieren knicken oder folgen und das kostet auch nichts. Aber ihr werdet immer daran erinnert, wenn es eine neue Folge gibt. Und das finde ich persönlich klasse. Ich habe einige Podcaster abonniert, die ich toll finde. Und dann weiß ich, aha, jetzt gibt's hier eine neue Folge, höre ich mir an. Ich würde mich freuen, wenn ihr das macht und wünsche euch eine gute Woche.
Radio Salü, die Martina Straten Show.